Egal ob Victory Achieved, Prey Slaughtered, Great for Vanquished oder God Slain, wir haben sie alle im zweiten Part Fearless Souls Game Ranking.
Kommen wir zum nächsten Teil unserer Folge, und zwar Salt and Sacrifice. Der zweite Teil einer Reihe, Salt and Sanctuary hieß der erste Teil. Und zwar haben wir ein sehr, sehr Dark Souls-ähnliches Spiel. Es zielt darauf ab, ein Dark Souls in 2D zu sein.
In 2D Metroidvania auch wieder, ne? Mit starken Souls-Einflüssen.
Richtig.
Das sieht man auf jeden Fall auch.
Es ist wirklich, wirklich stark. Ich habe beide Teile gespielt, beide Teile durch. Und von den Mechanics, die Waffen sind so gut gemacht, dass das Skillen macht Spaß. Es ist ein, ich würde behaupten, das ist die beste Alternative, die beste Souls-like 2D-Alternative, die es bis jetzt auf dem Markt gibt, weil die sehr gute Mechanics von überall, von From Software Games und alles Mögliche aufgegriffen haben und diese da reingepackt haben. Mhm. Es ist so stark tatsächlich, und wir sind nun mal limitiert in Souls-like-Games. Da müsst ihr mir recht geben. Und wenn man da eine Abwechslung hat, im 2D-Bereich zum Beispiel, ist das eine schöne Abwechslung.
Es absolut.
Ist kein Game, was man so hochpreisen kann wie ein Dark Souls 3, ein Elden Ring oder sonstiges. Aber meiner Meinung nach muss man das gespielt haben, weil teilweise ist es so, so gut.
Es sieht sehr ähnlich aus wie Dark Souls, da stimme ich dir vollkommen zu. Man sieht wirklich den Einfluss. Ich denke, das Spiel wäre auch was für Personen, die da nicht so Lust drauf haben, in diese wirklich düsteren Welten wie in Bloodborne zum Beispiel einzusteigen, weil es einen vielleicht runterzieht oder man dieses Adrenalin, diese Angst nicht haben möchte. Ich finde nämlich, das löst es bei mir nicht aus. Also es sieht fast kindlicher aus ein bisschen. Harmloser sieht es aus. Und ich denke, das könnte für viele Personen auch so ein Einstiegstitel sein oder ein erster Titel sein, um sich an das ganze Genre überhaupt erstmal zu gewöhnen.
Ja, oder auch dieses klassische Metroidvania so ein bisschen haben zu wollen, ne? Also sprich wirklich Super Metroid oder keine Ahnung was, dieses Erschließen von verschiedenen Welten, einfach mit diesem starken Souls-Einfluss, auch wie ein Hollow Knight, ne? Das muss man ja auch sagen.
Ja.
Es geht jetzt nicht in exakt dieselbe Richtung, aber spielt sich dann doch relativ ähnlich, ne?
Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Webgame irgendwie, sowas wie bei ja. Spieler und keine Ahnung, was es damals alles gab.
Das stimmt schon.
Wenn du gerade den Einstieg in ein Souls-like Universum bezeichnest, ich finde, dass das Spiel schon sehr ähnlich wie ein Souls oder wie ein Dark Souls auch aussieht. Es hat genauso Stamina und alles. Man hat Items, die man in ähnlicher Varianz. Und wenn man jetzt, also Arthur sagte gerade, das wäre für ihn der beste 2D-Souls-like-Titel. Für mich persönlich ist das vielleicht noch was anderes. Das kommt gleich nochmal. Ja. Wir sprechen gleich nochmal über Blasphemous. Das ist meiner Meinung nach etwas leichter, also etwas einfacher gestaltet. Was mich damals abgeschreckt hat irgendwie bei Salt and Sanctuary oder Salt and Sacrifice, ist irgendwie der Grafikstil. Ich weiß nicht, warum ich der sah für mich irgendwie einfach uncandy aus im ersten Moment. Und das war der Grund dafür, damals für mich damit nicht anzufangen. Aber ja.
Es sieht definitiv trashy aus. Allein schon die Gesichter von den Chars quasi ist absoluter Schrott. Aber von den Mechanics her, das Gameplay, es lohnt sich definitiv zu zocken. Das ist ein Game, wo ich ganz klar sagen würde, auf die Models, Character Models, darf man nicht achten, teilweise auf Bosse auch nicht, wie die aussehen. Es ist aber sehr überspitzt. Teilweise haben die schon echt geile Bosse drin, die wirklich cool aussehen. Aber das ist nicht der Kern des Spiels normal, ne? Also die Mechanics, Gameplay, das ist der Kern. Wir haben das genauso wie bei Dark Souls, ne? Multiplayer, auch PvP ein bisschen mit drin und alles Mögliche. Ist kein wesentlicher Bestandteil, ist aber da. Aber nichtsdestotrotz kann ich das sehr, sehr empfehlen, das mal zu zocken oder zumindest anzuschauen, ob es was für einen ist. Zur Wertung kommen wir. Auch wieder, weil ich es als Einziger gespielt habe, haben wir eine B-Bewertung, weil diese Titel kann ich einfach nicht gleichsetzen mit Sekiro, Bloodborne oder sonstiges. Das funktioniert nicht. Das ist
netter Happen für nebenher.
Ja.
Ne?
Ja.
Kann man echt sagen. haben ihre eigene Daseinsberechtigung und mit Sicherheit auch spielerisch super stark, aber du kannst nicht sagen, es ist wie ein Bloodborne Sekiro. Das geht nicht.
Nee, es ist eine willkommener Diebstahl.
Willkommener
Diebstahl.
Ja. Sagen wir mal so. Kommen wir zum nächsten Titel. Und zwar haben wir ein Vampir-Anime-Souls-like. Und zwar Code Vein. Code Vein war, wenn ich mich recht erinnere, der erste Sprung in diese Richtung, dass das wirklich aus dem Osten wirklich ein Souls-like im Anime-Stil daherkommt. Mir fällt vorher nichts ein, was dementsprechend ähnlich wäre.
Ich glaube auch.
Und das hat mich fasziniert, weil ich mir gedacht habe, okay, Souls-like, Dark Souls magst du gerne leiden, Animes, so JRPGs und alles mögliche liebst du auch, vielleicht ist das eine gute Verbindung.
Passt, Plus und Plus ergibt Plus.
Und das war es tatsächlich auch, also ich habe das Spiel sehr, sehr gefeiert, weiß ich nicht, dass das Ambiente, es hatte nicht die Tiefe, die andere Spieler haben. Rein vom Bild von dem Nioh 2 ganz abgesehen und die Souls-Teile auch nicht, aber das Design der Monster und alles mögliche, das Konzept an sich, dass du quasi ein Vampir bist und nicht wirklich atmen kannst, die haben dir diese Masken und alles an freier Luft, das war schon nicht schlecht.
Ich interessiere mich für explizit zwei Dinge, wenn du da kurz elaborieren würdest, Arthur.
Wenn ich es schaffe, wenn ich das noch im Kopf habe.
Bestimmt, aber Nummer eins, storytechnisch war das doch schon echt mehr, was du bekommen hast. Ne? Das war schon quasi Classic Anime-Shit, oder?
Komplett, ja. Komplett. Story war linear von vorne bis hinten. Es war nicht schlecht, aber auch nichts absolut Besonderes. Ich würde, wenn ich die Story da allein bewerten würde, würde ich eine 6 oder 7 von 10 geben.
Okay.
Sagen wir
okay.
Mal in die Richtung. Die war echt nicht scheiße, aber auch nicht allzu perfekt.
Und wo würdest du das Gameplay einordnen? Speziell Kampf. Was sind dort die Besonderheiten im Vergleich zu einem klassischen, sagen wir mal, Dark Souls?
Zu einem Dark Souls, du hast dadurch, dass du ein Vampir bist, hast du quasi Blutfähigkeiten und auch Spells und alles mögliche bekommen. Also Bildvariationen waren alle viable, konntest du auch machen. Das war das Standardding, wie es ein From Software auch immer macht, bezüglich Stärke, Geschick, Magie, Vitalität, Stamina.
Mhm.
Ne? Oder irgendwas mit Rollen.
Mhm.
Das war auch quasi genauso. Nur, dass du soweit ich mich erinnern kann ein bisschen mehr in Bezug auf die Stats mit deiner Ausrüstung machen konntest, so ein bisschen. Ne? Die Builds waren, du hast quasi von Bossen oder auch random irgendwo liegend, hast du quasi solche Fragmente bekommen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Und vergleichen kann man die, ich würde behaupten, mit Pictos.
Mhm.
Aber die auch Fähigkeiten beinhalten teilweise. Nicht nur passive Stats, sondern auch tatsächlich Fähigkeiten, sei es Feuerball oder irgendwas. Ne?
Materie.
Ja, genau, perfekt. Okay. Und daraus konntest du dann so ein bisschen mehr machen.
Okay.
Waffentechnisch, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Waffentechnisch war das natürlich dieses Standardding, ne? Du hattest Speere, Schwerter, auch teilweise verrückte Waffen mit Gunlances und was weiß ich nicht alles.
Wir haben gerade gesehen, jemand hat ein Monster mit einer Laterne zusammengeschlagen.
Gut.
Wo dann am Boden noch dieser Betonklotz ist.
Ja, das ist doch perfekt. Genauso muss es sein.
Genauso muss es sein.
Und dann aber konntest du, dort war es mehr viable, dass du in verschiedene Richtungen gegangen bist, dass du quasi ein Hybridbild gemacht hast, auch Geschick, Magie oder sonstiges, weil es viele verschiedene Skills gab, die aufeinander aufbauen und im Kampf sehr fluid verwendet werden können.
Jetzt, wo wir gerade das Gameplay sehen, die Kämpfe, wir sind teilweise mit einem Begleiter oder ist es auch ein Multiplayer?
Immer mit einem Begleiter. Du hast deinen Charakter und du kannst einen von, ich glaube, 3 oder 4 Begleitern auswählen. Die sind dann immer mit dabei, sind so ein bisschen, quatschen dich von der Seite an.
Sidekick.
Genau, richtig.
Hey, ist das so im Vergleich, wir haben in der Liste gar nicht drin und ich weiß auch gar nicht, ob es reinpasst, aber kennt ihr Astral Chain?
Ja.
Ist das nicht auch so was Ähnliches oder geht das eher in Action?
ich glaube, mehr in die Action tatsächlich. Das ist nicht so Souls-like-mäßig. Okay. Ich habe es aber auch nicht gespielt, ich kenne es nur vom Sehen. Ich finde, dieses Spiel, das hat mir tatsächlich gerade richtig Lust gemacht, das mal zu testen, weil es diese JRPG-Vibes gibt. Ja, ist tatsächlich so. Und die Story mehr im Fokus liegt und es ist einfach mir, ich liebe RPGs und so weiter, spiele ich richtig, richtig gerne. Ja. Und das dann einfach so ein Spagat zwischen diesen beiden Genres für mich bildet. Und weiß nicht, es macht mir einfach Lust auf mehr.
Große Frage, Arthur, vielleicht erinnerst du dich noch, wie viel Power of Friendship gibt es in diesem Spiel?
Oh, das ist ganz wichtig.
Nicht so viel. Die Story ist etwas düsterer.
Und Family?
Also die Begleiter sind eher Kanonenfutter für die Monster, anstatt dass sie freuen.
Im Kampf tatsächlich, ja.
Stark.
Die kannst du auch, du kannst, soweit ich weiß, nichts mit denen machen. Du kannst den Begleiter nur auswählen. Ich weiß gar nicht, ob du die in irgendeiner Weise skillen kannst oder weiß ich gar nicht mehr wirklich.
Warum verfolgen sie mich? Das,
warum verfolgen sie mich? Wer sind du sie? Weißt auch eigentlich gar nicht, wer das ist.
Ist einfach da.
Aber von der Story her, Power Friendship, würde ich nicht so behaupten. Es ist etwas düsterer, es hat was mit Vampiren zu tun. Und man muss sagen, es ist, damit würde ich vielleicht eines der Endings spoilern.
Don't do it.
Nee, spoilere ich nicht. Das ist eine allgemeine Info, die nichts ausmacht. Es ist aber, dieses Spiel spielt im God-Eater-Universum.
Oh, okay.
Guter Anime.
Und tatsächlich ist es, wenn man das God-Eater-Universum betrachtet, das komplette, ist es so ein ganz, ganz abgeschotteter, ganz, ganz kleiner Bereich dieses Universums.
Okay.
Welches sich bei einem Ending des Spiels komplett öffnet in dem Sinne. Und wir auch so Glimpse of God Eater zu sehen bekommen.
Okay.
Deswegen warte ich immer noch auf irgendeine Variation quasi, wo das implementiert wird in God Eater in irgendeiner Weise. Oder einen zweiten Teil.
Mhm.
Wo vielleicht, gut, es gibt aber verschiedene Endings. Das ist nur eins von, keine Ahnung, 5 oder 6 oder sowas.
Na gut, aber wenn es im selben Universum irgendwie mitspielt, ist ja schon mal ganz geil.
Und das fand ich richtig, richtig cool. Und danach hast du erst gemerkt, okay, ein paar Einflüsse waren ja schon da, so ein bisschen nicht so krass, aber.
Finde ich interessant, weil gute Spiele zum einen God Eater und auch gute Anime, den habe ich auch sehr gemocht.
Ja, 100%ig, ne? Also wer God Eater mag, kann das gerne mal reinziehen. Viele Sachen wird man nicht erkennen, sag ich mal, wenn man ein großer Fan davon ist. Aber allein schon das Konzept ist super.
Mhm.
Und nur so die Frage für mich, weil ich das Spiel noch nicht gespielt habe, Code Vein. Ich bin ja gerade auf die Begleiter schon eingegangen. Was mich gerade bei allen anderen Souls-Titeln immer so fasziniert, ist dieses Lernen der Mechanics und alles.
Das Wichtigste an einem Souls.
Nee, also das Lernen der Mechanics, dass man 1 gegen 1 mit einem Boss wirklich seine Patterns lernen muss. Und gerade mit den Begleitern, sind die da eher störend, dass die oder
merkst du nicht.
In dem Sinne von, dass du eher durchatmen kannst und die Agro auf sich ziehen und oder ist das eigentlich nicht so relevant?
Es ist gebalanced. Es ist gebalanced und nicht relevant. Also da würde ich kein großes Augenmerk drauf geben. Es ist zum Beispiel nicht so krass wie in Elden Ring, was du dir vorstellst, dass du die Ashes hast. Nee, nicht die Ashes, die.
Ja, doch, schon.
Sind das die Ashes? Ashes,
ja. Mit der Glocke, die du dann holst.
Ja, stimmt.
Die Ashes. Geister.
Genau. So relevant ist es nicht.
Okay.
Ne, in keinster Weise. Genau, also es ist wieder mal eine sehr, sehr gute Abwechslung und macht Spaß. Es ist ja vor kurzem, haben wir leider nicht mehr in der Liste mit drin, weil es noch keiner von uns gezockt hat oder sich in irgendeiner Weise angeschaut hat. Vor kurzem, ich glaube vor 2 Monaten nicht mal, ist AI Limit rausgekommen. Es sieht in irgendeiner Weise sehr, sehr ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob die in irgendeiner Weise connected sind, die Games. Ich glaube aber nicht. Es sieht so ähnlich aus. Es ist auch Anime, es ist ein Souls-like und das wollte ich mir definitiv mal anschauen. Vielleicht reden wir mal nochmal drüber.
Ich wollte gerade sagen, wir werden bestimmt drüber reden, sobald du mal dazu gekommen bist und das wirst du. Ich kenne dich.
Ich denke auch. 35-Euro-Titel bei Release, ja, ne? Also wir hatten, um das Thema kurz anzuschneiden, wir hatten ja in der letzten Zeit viele 90, 100-Euro-Titel, was an sich anbahnt und ich bin guter Hoffnung, dass es doch besser wird, als wir uns erhoffen. Code Vein wurde von uns bewertet als B. Genau aus denselben Gründen wie auch davor.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Titel. Und zwar haben wir Blasphemous 2. Ich habe jetzt so lange gelabert und gebe das Zepter direkt ab an Johnny.
Danke, Arthur, für diese Übergabe. Ich habe voll, damit gerechnet. Ich nehme das Zepter an mich, danke. Blasphemous, ich habe tatsächlich nur den ersten Teil gespielt. Wir bewerten hauptsächlich den zweiten Teil hier, aber reden natürlich über die Reihe. Und was ich so geil fand, ist es auch ein 2D-Metroidvania Souls. Hat starke Einflüsse von Dark Souls, keine Frage, gefühlt alles, was wir hier besprechen, kommt irgendwie von Dark Souls oder hat den als geistigen Vater. Hier hast du aber schon noch so eine sehr religiöse Richtung, die es einschlägt, ne? Daher auch der Name Blasphemous. Wir sind unterwegs und begehen Blasphemien oder strafen diejenigen, die das tun. Und ich mochte vor allem den Pixel-Art-Style. Das fand ich richtig geil, weil zu der Zeit gab es noch keine Spiele, die dieses ganze Ding gemacht haben und dann aber auch so blutig und so creepy und so geil hinbekommen haben. Spielerisch war es okay, du bist rumgelaufen, hast eben ja deine Waffe gelernt, hast ein paar neue Skills bekommen, neue Bosse, die du gelegt hast, hast du die Welt erkundet und ja, im Grunde genommen auch wie so ein Hollow Knight, kann man sagen, nur eben mit starken Souls-Einflüssen. Ne?
Jetzt, wo du sagst, dass du jetzt spielerisch das jetzt nicht so stark fandst, du sagst, du hast den ersten Teil nur gespielt, da hat zum Beispiel der zweite Teil schon wieder viel mehr aufgebaut.
Ja, bestimmt.
Im ersten Teil hattest du deine einzige Waffe, mit der du auch nicht wirklich irgendwie viel Spiel, also Angriffsvielfalt hattest oder sowas. Da ging es eher um Ausweichen, vernünftig angreifen und das war die ganze Spielmechanik. Im zweiten Teil wurde das durch die Auswahl von drei verschiedenen Waffen, also man konnte am Anfang aus drei verschiedenen Waffen auswählen, hat aber im Spielverlauf die anderen Waffen mit dazu bekommen noch irgendwann, die man dann auch wirklich brauchte, um irgendwelche Sprungpassagen zu solven, um teilweise konntest du Bosse mit irgendeiner Mechanik nur mit einer dieser Waffen auch nur angreifen und diese Gameplay-Mechaniken haben auf jeden Fall das Spiel sehr erweitert.
Das Hauptaugenmerk von Blasphemous war natürlich das Kampfsystem, aber unter anderem das Setting komplett. Wie Johnny schon gesagt hat, religiös angehaucht, aber auch wahnsinnig grotesk einfach nur. Abgefuckte Welt, die man vorher so in keinem anderen Spiel gesehen hat, so wirklich. Und das war, glaube ich, die Essenz des ganzen Spiels, dieses Abgefuckte. Man hatte wirklich religiöse Kreaturen, die teilweise Babys, gegen die du kämpfst in Riesenform und gestört einfach nur.
Absolut gestört. Diese Pixelart verbunden mit diesem Blutigen, dass das Gegner auch so zerfallen sind in Blutlachen und Spritzer und Knochen und keine Ahnung was. Das war schon ziemlich geil. Also nicht, weil ich sage, ich finde das Hammer, aber dieser Artstyle, der hat schon was sehr, sehr Eigenständiges.
Absolut was Besonderes.
Was ich an Blasphemous auch sehr interessant fand, ist, die NPCs hatten immer wieder eine fortwährende Quest über dieses ganze Spiel hinaus. Du hast immer wieder irgendwelche neuen Items denen bringen müssen. Was natürlich wieder Metroidvania ausmacht, du hast dann irgendwas Wichtiges von denen erhalten. Du musstest bei jedem NPC musstest du ganz genau wissen, wo ist der nochmal? Irgendwann ist man nicht mehr klargekommen, wie das manchmal bei Metroidvania-Titeln passiert.
Ja.
Dass du einfach, du guckst auf die Karte und die meisten Sachen sind markiert, ein paar Sachen sind nicht unbedingt markiert. Und du musstest dich einfach wieder dran erinnern, wo muss ich dieses Item jetzt nochmal hinbringen? Und das ist schon sehr interessant gewesen.
Ich sehe gerade, ich habe mich vertan, wir bewerten tatsächlich beide Spiele, ne? Ich hatte vorhin gesagt, dass wir nur den zweiten bewerten, aber den ersten haben wir auch bewertet, sehe ich gerade.
Und zwar kommen wir auch schon zur Bewertung. Blasphemous 1 hat von uns ein B bekommen, wobei 2 von uns ein A bekommen hat. Das ist natürlich durch die Improvements, die mehreren Waffen, die André erwähnt hat. Und im Allgemeinen war das Spiel einfach nur perfektionierter. Vom Style hat sich das nicht sehr geändert, musste es auch nicht. Das war schon perfekt. Kommen wir zu unserem nächsten Titel, welcher auch nicht allzu alt ist, und zwar Lies of P. Lies of P ist rausgekommen und hat die Welt auch in einem positiven Aspekt gestimmt, was Souls-Titel angeht. Das wurde sehr, sehr gut angenommen. Es wurde verglichen sofort natürlich mit einem Bloodborne. 100%. Das war das allererste. Dort hattest du auch Mechanics drin, mit Waffen switchen quasi. Mit dem Clou, dass du die eigene Waffe quasi zusammenbauen konntest. Du hattest verschiedene Sachen, Schaft, Klinge oder sonstiges. Daraus konntest du dir eine Waffe herstellen. Und das gab's auch vorher nicht wirklich, was sehr, sehr viel Spaß reingebracht hat in Builds und alles Mögliche. Aber das war nicht das Hauptaugenmerk des Spiels, sondern das Lügen.
Ja, cool, ne, dass du allgemein das Setting in so einem Pinocchio-Dings angesiedelt, auch wieder geil, dass verschiedene Souls-Spiele mit anderem Setting daherkommen. Hier haben wir eben das und das Lügen und eben mal auch die Wahrheit sagen, ein Gameplay-Element ist, ne? Das ist schon echt cool.
Wobei ich sagen muss, mir ist jetzt gar nicht so in Erinnerung geblieben. Ich weiß, dass man durchs Lügen oder Beantworten der Fragen, die man von NPCs dann irgendwann gestellt bekommen hat, je nachdem, wie man geantwortet hat, hat man da irgendwie noch ein anderes Ending bekommen. Ich weiß, dass es man hat am Ende nochmal irgendwie eine zusätzliche Waffe oder irgendein Item erhalten, aber das Ending hat auch Relevanz darauf gehabt.
Es gab mindestens zwei verschiedene Endings. Ich weiß nicht, ob es mehr gab. Lügen, kannst du dir vorstellen, das war so gewesen wie ein Moralsystem, was bei Star Wars ja beliebt war und alles Mögliche. Dort haben die das so eingeführt. Ich weiß gar nicht auch, ob verschiedene NPCs zum Beispiel sich anders in irgendeiner Weise für dir gegenüber verhalten haben, durch das Lügen. Ich weiß sonst nicht, welche Relevanz das in irgendeiner Weise hatte.
Ich weiß, dass du sozusagen, wenn du eine falsche Antwort getroffen hast, die Quest von irgendeinem NPC nicht mehr so fortgesetzt werden wurde, wie sie eigentlich, also die Quest wurde dann irgendwie abgebrochen oder sowas, oder man hat halt, man musste schon richtig antworten, damit man die NPC-Quest komplett bis zum Ende durchziehen kann.
Das kann sehr gut sein.
Hat für euch das Waffensystem, ich breche jetzt mal so ein bisschen das Thema, das Waffensystem gut funktioniert mit diesem Zusammenbasteln? Wie fandet ihr das? Wie habt ihr das empfunden? Du hattest ja mal einen Schaft, sag ich mal, gehabt und die Spitze der Waffe. Und je nachdem hat sich ja die ganze Waffe auch geändert mit dem Moveset und so weiter.
Das Moveset war abhängig von dem Schaft tatsächlich, was du hattest. Das war ziemlich static, aber dass du verschiedene Parts der Waffe hattest, sodass du eine andere Form von Damage erstens gemacht hast und dass du auch gewisse Bonis bekommen hast oder ich weiß nicht, ob Malus auch da waren, in Bezug auf Schaft und Verbindung Klinge. Aber die Variation war einfach so groß, ich glaube größer als bei Bloodborne, dass du quasi...
Auf jeden Fall.
Na, und das hat einfach nur Spaß gemacht, diese Mechanics da rauszufinden. Vielleicht hast du dann quasi einen Stab oder einen fetten Stiel mit einem kleinen Dagger dran zum Beispiel. oder so in die Richtung. Das war witzig einfach nur.
Das finde ich so geil tatsächlich an diesem Ansatz, dass du sagen kannst, hey, mit diesem Gameplay, mit diesem Kombosystem, mit dieser Waffe effektiv kann ich sehr, sehr gut umgehen und möchte ich auch weiter spielen, kann sie aber noch in eine andere Richtung lenken. Das finde ich dann ganz, ganz geil. Das ist so meine Art von Builds, die ich dann cool finde. Anstatt zu sagen, okay, ich suche mir jetzt eine andere Zweihandwaffe, die quasi funktioniert wie meine Zweihandwaffe, weil alles Zweihandwaffen sind. Ich habe jetzt sehr oft Zweihandwaffe gesagt.
Du sagst nochmal.
Ich sag nochmal Zweihandwaffe, aber dass du dann zum Beispiel in ein anderes Element gehen kannst oder mit einem anderen Stat skalieren kannst oder sowas. Das finde ich ganz geil tatsächlich.
Genau, was auch interessant war in dem Spiel, in den anderen meisten anderen Souls-Teilen ist es so, du kriegst eine neue Waffe und musst sie von Anfang an wieder komplett hochleveln. Hier ist es, du hast den Griff schon hochgelevelt, kannst den kombinieren mit einer anderen Klinge und musst dann nur noch die Klinge upgraden sozusagen und hast dadurch viel mehr Möglichkeiten, andere Spielmechaniken auszuprobieren.
Und aber auch zu switchen eben, ne? Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt vielleicht einen Gegner hier, der ist anfälliger gegen dieses Element oder funktioniert besser mit dieser Art und Weise, kannst du das schneller switchen, als zu sagen, okay, ich habe jetzt eine plus 0, also eine Standardwaffe irgendwie, muss sie aber jetzt erstmal auf meinen aktuellen plus 8 bringen, so, was halt einfach ungeil ist. Ne?
Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich während des Spiels jetzt die verschiedenen Schadensarten jetzt gar nicht so gemerkt habe. Also egal, ob du jetzt Schlag oder Schlitzen oder wie auch immer was du da mit der Klinge oder mit dem Hammer hattest, das hat jetzt irgendwie nicht wirklich das Gameplay verändert in dem Sinne.
In Dark Souls fand ich es aber auch immer sehr sekundär wichtig. Es gab so ein paar schon. Mit Rüstung und so weiter, da hat es mal Sinn gemacht, aber es war auch für mich immer überflüssig irgendwie.
Ja,
ist halt, das gab es bei Dark Souls tatsächlich nicht, quasi, dass du Blunt und Slash oder Stich-Damage gemacht hast oder sowas. Hier tatsächlich schon.
Aber also es gab doch Rüstungen, die verschiedenen Werte hatten.
Ja, Rüstung ja, aber die Waffen haben nicht unbedingt Boost gegeben. Ja, ja.
Genau,
das richtig. Kam ja erst mit Elden Ring, meine ich.
Nee, das gab es schon früher, aber das war absolut fast nicht relevant.
Ja, ja.
Ne, das ist nur wegen deinen Defense, aber du bist sowieso kein richtiger Dark Souls-Spieler, wenn du nicht nackt auf Level 1 und das ganze Spiel durchspielst.
True, aber ich erinnere mich, natürlich gab es sowas, es gab es ja auch schon in Demon's Souls, dass bestimmte Gegner durch bestimmte Waffenarten anfälliger waren. Doch, ich habe Quatsch geredet, aber das ist nichts
Neues. Genau, okay. War nicht so relevant. Ich fand das hier ein bisschen relevanter, weil du wirklich signifikant Damage gemerkt hast, dass du mehr bei bestimmten Gegnern gemacht hast. Was aber bei Lies of P eine große Mechanik war ja mit den Parryn auch. Es war nicht so wie in Sekiro, wie man sich vorstellt, aber trotzdem vorhanden mit einer Gauge zum Stunnen quasi, wo du dann aber auch den Gegner dadurch verändert hast, sei ihm irgendwelche Parts abgehauen hast, dass er dann quasi schwächer wurde, aber anderes Moveset trotzdem hatte und sowas. Gab es ja auch bei vereinzelten Gegnern. Und ich fand das auch nicht so einfach tatsächlich.
Ja, absolut. Ich finde auch, es ist genauso ähnlich, wie ich das damals bei Sekiro schon hatte. Man kann das Spiel am Anfang ohne Parryn spielen, aber irgendwann merkst du, dass es mit dem Parryn doch einfacher ist, wenn du es lernst. Und es ist auf jeden Fall eine Spielmechanik, die sehr, sehr gut im Gameplay mit implementiert ist.
Oh yeah. Und zwar kommen wir zur Bewertung. Lies of P haben wir mit einem A bewertet, weil es für die Neuzeit und das ganze Konzept schon sehr, sehr viele Leute abgeholt hat. Uns auch.
Yes.
Zum nächsten Titel, worauf Johnny jetzt die ganze Zeit gewartet hat. Und zwar Demon's Souls, PS5.
Remake.
PS5 gibt es den alten Teil, glaube ich, nicht.
Ich wollte es einfach nur noch mal gesagt haben.
Yes. Genau, ein Remake, der kurz nachdem die PS5 released wurde, ich glaube ein halbes Jahr später haben wir vorher drüber geredet, rausgekommen ist und viele Fans auch drauf gewartet haben, so wie auf Bloodborne.
Volle Möhre, ey. Ich habe Demon's Souls oder wir teilweise haben Demon's Souls damals in der PS3-Fassung auch schon gespielt, allerdings bei weitem nicht durchgespielt, noch den ganzen Zauber davon gar nicht so wirklich mitgenommen. Und mit dem Demon's Souls Remake haben wir, glaube ich, alle dort reingestartet und unsere Erfahrungen damit gemacht. Und es ist so ein fantastisches Remake. Also mega. Nicht nur, dass es grafisch absolut top-notch ist, hammergeil aussieht, ehrlich. Es hat auch das Gameplay auf die heutige Zeit gebracht und schon sehr stark an ein Dark Souls 3 angepasst, sodass es nicht so clunky war und viel leichter von der Hand ging.
Es hatte viele Probleme. Also der erste, der Originaltitel, du bist ja immer sehr, sehr nah am Charakter dran. Und in solchen Höhlen und so weiter hattest du zum einen viele Ruckler und zum anderen war die Steuerung auch sehr clunky, wie du schon gesagt hast. Und es war nicht angenehm zu spielen.
Absolut.
Wenn ich da drauf eingehen darf, die clunkigste Mechanik, die man in Demon's Souls behoben hat, war das Rollen in die Richtung, in die man schaut. Also man konnte in dem Nicht-Remake-Teil, durfte man nur in die Richtung rollen, in die man schaut sozusagen.
Boah, also das habe ich total vergessen.
Oder in die man rennt. Also bist du nach rechts gerannt, konntest du auch nur nach rechts rollen. Alter. Und das wurde halt danach auf Dark Souls-Niveau angepasst, dass man danach auch wenn du nach rechts gerannt bist, konntest du noch nach links rollen und so weiter. Das gab es vorher in Demon's Souls nicht. Und das ist eine Sache, die auf jeden Fall die Spielmechanik extrem verbessert hat.
Für solche Infos haben wir André heute am Tisch geholt.
Sehr gut. Ansonsten, was kann man großartig zu Demon's Souls sagen? Wir haben schon sehr, sehr viele Punkte insgesamt angesprochen zu Souls-Spielen. Demon's Souls ist der allererste 3D-Versuch, wenn man so will, von From Software. Und ich feiere diesen Teil hauptsächlich deswegen, weil er noch sehr viel anders macht als die Souls-Teile. Wie zum Beispiel, hier gab es noch keine Estus-Flasks. Du konntest aktiv dir Heilkräuter sammeln und auch farmen, sodass du quasi in einem Fight auch nicht nur auf diese 10 oder je nachdem, wie viele Estus-Flasks du in dem Moment hattest, beschränkt bist und dementsprechend auch vielleicht auch mal einen Gegner platt machen konntest, den du normalerweise nicht platt machen könntest, weil du eben mehr Heilmöglichkeiten hast. Gleichzeitig fand ich Demon's Souls auch nicht so schwer wie andere Teile.
Mhm.
Du konntest dort schon sehr, sehr gut dich durch die Welt kämpfen. Was mir auch aufgefallen ist, in späteren Souls-Teilen wurden nicht immer, aber größtenteils die Bonfire immer quasi direkt vor dem Boss gelegt. Mhm. Das war in Demon's Souls absolut nicht der Fall. Ja. Du hattest sehr, sehr wenige Bosse, die direkt nach dem Bonfire kamen. Das heißt, du musstest eine Menge des Levels spielen, bevor du überhaupt wieder beim Boss warst. Das gab es mal mehr, mal weniger auch in Dark Souls, klar. Aber grundsätzlich wurde es weniger. Ich mochte die Bosse, auch eben den ersten Drachen auf der Brücke, den du legen kannst, wenn du weißt wie. Auch hier Stichwort Bogen.
Mhm. Ne?
Ansonsten One-Hit, wenn du ins Feuer gehst. Ich erwähne jetzt einmal, weil André mich schon mal richtig hart angekotzt hat, ja. Nee, ihr habt über Dark Souls geredet, ihr habt über Demon's Souls geredet, ihr habt nicht erzählt, dass ich ihn damals won, den ersten Boss, den Tower Knight, habe ich First Try gelegt, weißt du noch? André, mega geil. Wir waren damals, ich glaube, das war sogar noch der Originalteil. Das war ja nicht Remake.
Ja, richtig. Ne?
Waren wir bei uns in der Wohnung mit Hase, haben gespielt und kamen um diesen bei diesem Kack-Tower Knight, das war der zweite Boss, kamen wir nicht vorbei. Haben wir nicht gerafft. Wir haben Dark Souls nicht gespielt zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ich glaube, wir haben Bloodborne gekannt damals. Und André kam vorbei und wir sagen, den legst du überhaupt nicht. Er sagt, kein Problem, First Try. Was hat er gemacht? Den Tower Knight First Try gelegt.
Dazu muss ich auch sagen, ich habe zu diesem Zeitpunkt Demon's Souls auch noch nie gespielt gehabt.
Das stimmt.
Aber ich wusste, dass es sehr viele Ähnlichkeiten mit natürlich den Souls-Titeln hat. Und das war ein bisschen cocky, sage ich mal, von mir, aber es hat,
hat
funktioniert.
Hat sich ausgezahlt.
In Bezug auf die moderneren, neueren Titel, die wir jetzt auch bekommen haben, das ist ja ein Remake, spürt man tatsächlich schon, dass der Originaltitel auf der PS3 kam, weil man ja dieses Hub-Welten-System hat.
Fand ich geil, ehrlich gesagt.
Fand ich auch schön, aber die Welt wirkt dadurch nicht so groß wie in den anderen Titeln. Und das, man merkt halt diese technischen Einflüsse oder Einschränkungen von früher noch, aber die haben das so super gelöst. Ich bin mit diesem Titel, als ich den auf der PS5 gezockt habe, ich habe mich so gefreut.
Es sind quasi einzelne Welten, wenn du so willst. Es unterscheidet sich jetzt gar nicht großartig von dem Gameplay, wie du es in dem Dark Souls hast. Weil du bist in einem Areal, du gehst ins Nächste und dann portest du dich sowieso hin und her.
Mhm.
Das machst du hier genauso.
Ja.
Nur die Welten sind eben nicht verbunden. Ne?
Genau.
Und ich mochte das aber irgendwie sehr. Auch dieses, dass du warst in der ersten Welt, konntest bis zu einem gewissen Punkt, dann bist du in die nächste Welt gegangen, konntest bis zu einem gewissen Punkt, dann hast du irgendwas geholt, womit du wieder in der ersten Welt weiter konntest. Das fand ich sehr, sehr schön. Und durch dieses noch sehr andersartige aus den späteren Dark Souls-Teilen, was daraus geworden ist, hebe ich dieses Spiel, also Demon's Souls, schon sehr hoch. Ich mag den Teil unglaublich. Unglaublich.
Ja, same. Dafür, dass er so schlicht ist, ist in meinen Augen fast perfekt.
Ja, man darf auch nicht vergessen, das ist nun mal der Inbegriff der Souls-like, des Souls-like-Genres. Vorher hat From Software kein anderes Game gemacht, was so war. Sie hatten vorher
Kingsfield.
Genau. Das hatte aber nichts mit Souls-like zu tun, dann dementsprechend. Es war First-Person und alles und. Das war tatsächlich die Geburtsstunde, würde ich behaupten, von unserem Talk hier.
Absolut.
Danke, From Software.
Und man darf auch jetzt nicht Demon's Souls irgendwie von den Mechaniken, also gerade den Remake-Teil, darf man nicht irgendwie schlechter einschätzen als die anderen Teile. Es spielt sich genauso gut.
Ja.
Und man sieht, dass auch alle anderen Teile absolut darauf aufgebaut haben.
Hundertprozentig. Kommen wir zum nächsten. Nee, noch nicht. Bewertung. Wir müssen noch die Bewertung machen. Und zwar, Demon's Souls hat von uns
Wodka-Orangensaft.
Ein A bekommen. Kommen wir zum nächsten Titel. Und zwar der kürzeste Teil, würde ich behaupten, der Souls-like-Reihen. Und zwar Black Myth Wukong. Rausgekommen. Im Jahre 2024, ziemlich, also fast vor einem Jahr, von 9 Monaten genau. Und das Ding hat eingeschlagen wie eine Bombe. Viele haben das erwartet, viele haben das darauf gehofft, dass es gut wird. Alle wussten aber nicht, okay, na, weiß ich nicht, ja, sieht gut aus, aber wird es auch so gut? Und wie eine Granate, oder André?
Absolut. Ich muss dir da in einer Hinsicht widersprechen. Du meintest, der kürzeste Teil. Ich glaube, ich und Hase haben den Teil zusammen durchgezockt und ich meine, wir waren irgendwo bei 50 Stunden.
Der als letztes rausgekommen ist.
Ja, okay. Ansonsten, vergleichsweise, wenn man jetzt irgendwie eine Parallelen ziehen möchte zu den anderen Teilen, über die wir schon gesprochen haben, denke ich mal, dass das Gameplay sehr nah an ein Sekiro, mit einem Sekiro verglichen werden könnte. Es ist genauso schnell, sehr viel ausweichen, es gibt kein Schild, es gibt verschiedene Stances, das ist vielleicht ein Unterschied. Sehr interessante Stances. Was für mich das Gameplay am stärksten ausgemacht hat, ist, dass man die Angriffsreihenfolge, also man hatte irgendwie immer 4 Schläge, auf die man aufgebaut hat. Während des Ausweichens hat man diese Angriffsreihenfolge nicht verloren. Also relativ am Anfang des Spiels konnte man schon einen Skillpunkt setzen, dass du nach dem ersten Schlag, dann hast du ausgewichen, konntest danach direkt den zweiten Schlag fortführen. Mhm. Und das hat, also es war sehr fluent, das Gameplay. Es war also wirklich sehr interessant dadurch. Und parieren war auch ein absoluter Bestandteil, Hauptbestandteil des Spiels.
Ach, mit den Kombos, aber erstens vom Optischen ist es ja sehr, sehr ansprechend, dass du nicht immer mit demselben Angriff anfängst. Erstens das. Und zweitens, da gibt es ja auch die Mechanik, dass du quasi eine Combo ausführen musst, damit du für so einen Superschlag, indem du so einen stärkeren Schlag dann machen kannst. Und dafür musstest du ja eine Combo vollführen, oder nicht? Also von vorne bis hinten durchziehen.
Genau, also du hast durch sehr, sehr viele Möglichkeiten im Spiel, also durch Schläge, durch Ausweichen, durch die gesamte Combo, hast du auch so einen Combo-Meter sozusagen gefüllt, hast Punkte bekommen und wenn diese Punkte gefüllt waren, konntest du einen härteren Schlag mit, ich glaube auf der PlayStation war es Dreieck, konntest du mit einem härteren Schlag ausführen. Wenn du die Punkte komplett gefüllt hattest, war das dann auch wiederum nochmal ein stärkerer Schlag und ja, genau.
Dass die Gegner dann gestaggert hat und alles Mögliche. Ne?
Die konntest du ja ausgeben, auch glaube ich, für verschiedene Attacken, oder? Es gab ja dann auch so Skills, wo gesagt wurde, hey, wenn du dann diesen Schlag ausführst, nutzt du dann 2 von deinen Kombopunkten oder sowas. Oder wenn dich jemand angegriffen hat, konnte gesagt werden, okay, du opferst jetzt einen Kombopunkt, dafür kriegst du weniger Schaden und sowas. Du konntest verschiedene, ich sag mal, Builds auch so ein bisschen bauen. Und allgemein war das Gameplay auch so stark und flüssig, wie ihr schon gesagt habt, es hat sich richtig gut und wuchtig angefühlt, ne? Das war schon richtig, richtig geil. Ich erinnere mich auch noch daran an die ersten Gameplay-Videos, die man gesehen hat, und da hat man gesagt, ne, das Spiel kann nicht so aussehen, das sieht zu gut aus. Das sieht viel zu gut aus.
Allerdings.
Ne? Und dann wurden wir am Ende eines Besseren belehrt. Ich meine, klar, es ist immer so, dass Gameplay-Trailer erstmal geiler aussehen als dann das fertige Produkt, aber hier habe ich das gar nicht so stark gemerkt. Es sieht unglaublich gut aus. Ne?
Ja, absolut. Es sieht wirklich wunderschön aus, egal in welcher in welchem Level man oder in welchem Umgebung man gewesen ist, es sah immer super aus. Die Bosse, die Animationen, die Effekte waren extrem gut in diesem Spiel.
Ja.
Wo ich sagen muss, das Spiel gefällt mir auch. Für einen Einsteiger ist das sehr gut spielbar, weil man diese ganzen Spielmechaniken erst über den Spielverlauf erhalten hat. Also du bist relativ einfach eingestiegen mit normalen Schlägen, dann hast du eine neue Spielmechanik dazu bekommen, die man austesten konnte und dann im weiteren Spielverlauf eine weitere und dadurch wurde man auch besser, indem man alle diese Spielmechaniken gelernt hat und die irgendwie im Bossfight musstest du irgendwie alles davon verwenden, um wirklich den Boss auch klatschen zu können. Also du konntest nicht bei einer Spielmechanik bleiben, sondern du musstest alle Skills, die du irgendwie reingesteckt hast, waren hilfreich, um weiterzukommen.
Was ich auch geil fand, storytechnisch befinden wir uns ja auch in so einem, ich will nicht ganz Feudal-Japan sagen, aber auf jeden Fall altertümlich in irgendeine Richtung. Wir folgen Hase würde anders sagen.
Wir sind in China. Und wir sind in der chinesischen Mythologie.
Entschuldigung, das ist selbstverständlich.
Muy importante.
Entschuldigung, du hast vollkommen recht. Wir folgen natürlich dem Affenkönig Wukong. Und ja, ihn auf seiner Reise begleiten wir und tun alles, um ihn wieder an die Macht zu bringen, so ungefähr. Und ich fand zum Beispiel auch geil, du bist ja eben dieser Affe und auch dieses klassische Bild von, du hast diesen Stab und setzt dich oben auf den Stab drauf und sowas und du trinkst aus deiner geilen Kürbisflasche und so. Das fand ich schon sehr, sehr geil. Also ästhetisch auf jeden Fall ganz oben mit dabei.
Richtig crazy, wo du gerade das ganze Setting ansprichst. Das fand ich immer cool. Und ich finde, es gibt zu wenig Spiele in diesem Setting. Die chinesische Mythologie ist so fucking riesig einfach nur.
Und es unterrepräsentiert gleichzeitig.
Volles Brett. Ne? Volles Brett. Es gibt von früher ein paar Games, wie hieß das nochmal, Rage of Ashura oder keine Ahnung was, wo du Ashura spielst, ne? Das ist auch in der chinesischen Mythologie, aber irgendwie ins Moderne auch gezogen, ganz komisch. Mhm. Aber das ist wirklich das Nonplusultra, wenn du was über die chinesische Mythologie lernen willst tatsächlich, ist das Game sehr, sehr gut dafür da. Vieles ist direkt davon genommen und nicht wirklich verändert. Heißt also, die Designs von Wukong, von den Dämonen und den Viechern, die du da hast, sind so tatsächlich beschrieben in der chinesischen Mythologie. Mhm. Und das so aufzugreifen und so wiederzugeben in so einer geilen Ästhetik, in so einem geilen Gameplay, ist, die haben da wirklich was Gutes geschaffen. Und für mich ist immer noch quasi, ja, auch unter anderem schade und ich glaube, es hätte es verdient, wenn Black Myth Wukong letztes Jahr Game of the Year bekommen hätte.
Absolut.
Hatten wir auch als Thema und ich würde nicht Nein sagen, wenn es das bekommen hätte.
Ja, das ist schon auf jeden Fall auf einem sehr, sehr hohen Level und macht einfach Bock, ne? Und es hat so viele verschiedene Elemente. Du hast ja auch die Möglichkeit, auch die Seelen von oder Geister oder was auch immer von besiegten Gegnern kannst du teilweise auch kanalisieren und im Kampf verwenden und sowas. Da ist schon viel dabei, ne? Du kannst Gegner anhalten, also Zeit stoppen und sowas, was auch ein cooles Element ist. Also da ist echt einiges dabei.
Von dem Gameplay würde ich, also ich habe auch, wir haben natürlich die Bewertung für alle Spiele abgegeben. Bevor Black Myth da war, waren immer From Software-Titel für mich die besten Souls-Titel, die es gab. Mhm. Und Black Myth ist der einzige Titel in der Bewertung, würde ich sagen, der wirklich alle anderen From Software-Titel in diesem Genre übertrumpft hat.
Das Nonplusultra quasi. Die Developer von Black Myth Wukong sagen aber tatsächlich strikt und klar, es ist kein Souls-like. Man muss aber sagen, was definiert ein Souls-like? Die Gameplay-Mechanics sind ein Souls-like, ganz Absolut. Klar. Da wollte ich dich noch einmal fragen, André, wie sieht's aus mit der Currency, die man bekommt? Steckt man diese Currency, sei es Seelen oder, keine Ahnung, Wille oder wie das auch immer da heißt, steckt man diese in Levels rein oder nur zum Kaufen zum Beispiel von irgendwas?
Man bekommt seine Skillpunkte einfach im Spielverlauf. Mhm. Die bekommst du einfach durch deine Erfahrung, wenn du Gegner tötest. Und die kannst du auch nicht einfach so mal eben verlieren. Also in der Hinsicht ist es kein Souls-like. Und die sind ausschließlich dafür da, um seine Skillpunkte zu verteilen.
Deswegen würde ich sagen, das muss noch klar definiert werden.
Ach, ich finde, die können gerne sagen, sie sind kein Souls-like. Ist aber Quatsch. Ganz einfach. In der allgemeinen Wahrnehmung ist es definitiv das. Ja. Auch wenn es eine leicht andere Ausprägung hat, hat es einfach viel zu viel von einem Souls-like. Du kannst es nicht als stumpfes Action-Game abstrafen, so ungefähr. Es hat den harten, knackigen Schwierigkeitsgrad, der ist dabei. Du hast dieses leichte, abgefuckte Lore, wird nicht immer so ganz genau erzählt. Du bist in komischen Gebieten, wo Leute dir irgendwie auf die Fresse geben wollen. Du hast Bonfire. Also, come on. Ja. Also, es ist halt Quatsch.
Also, das mit der Lore ist schon, also die Cinematics, die Charaktere, die dort drin sind. Es wird, wenn man sich die Cinematics alle anschaut, es wird sehr, sehr gut. Auch die Synchronstimmen sind ja super. Wirklich absolutes, höchstes Niveau in diesem Spiel. Die Lore ist sehr gut nachvollziehbar in dem ganzen Spiel.
Ja, das stimmt schon.
Also du musst dir jetzt nicht irgendwelche Bücher zusammenfinden und da drin nachlesen, um das Spiel zu verstehen, sondern du kriegst das alles innerhalb des Cinematics und im Gameplay, also in dem ganzen Game einfach mit.
Ja,
das ist crazy. Wir haben ja auch mal privat darüber geredet, über Black Myth, hast du mir ein paar Sachen erzählt. Ich habe das leider selber noch nicht gespielt, wird aber definitiv Zeit. Und da hast du einen Boss erwähnt, der ziemlich spät kommt, und zwar der Yellow Long.
Ja.
Wo ihr, was weiß ich, wie viele Versuche dran gesessen habt, und sowas liebe ich. Ist das ein optionaler Gegner?
Es ist ein optionaler Gegner, richtig. Von den ganzen Longs kriegt man spezielle Gegenstände, aus denen man dann später eine Waffe sich herstellen kann, soweit ich mich erinnere. Und das war auf jeden Fall ein Gegner, den wir am öftesten gelegt haben mit Hase zusammen in diesem Spiel.
Und sowas liebe ich. So einen Scheiß liebe ich. So ein optionaler Boss, der dich einfach nur vernichtet oder mehrere Bosse.
Muss dabei sein.
Das
muss drin sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Bosse die anderen Souls-Titel alle hatten. Ich glaube, vielleicht kommt ein Elden Ring da noch dran. Aber ich glaube, dass Black Myth am meisten Bosse in dem Spiel hatte. Und es ist nicht so, als wären die Bosse irgendwie dadurch schlechter, sondern Black Myth hat einfach meiner Meinung nach die besten Bossfights in allen Souls-Likes. Es war ein
großes Boss-Rush-Mode.
Es ist wirklich ein Boss-Rush-Game, wo man auch sagen muss, die ganzen normalen Mobs, die man so auf dem Weg trifft, sind keine große Herausforderung im Spiel. Es ist wirklich hauptsächlich ein Boss-Rush-Game. Aber wenn man gerade auch auf Bosse und diese Herausforderungen, die Patterns zu lernen, steht, ist das für mich der absolute beste Titel in diesem Genre.
Mir kribbeln auch schon die Finger. Lass uns zur Bewertung kommen, Mann. Und wer hätte das anders erwartet? Black Myth hat von uns ein S-Ranking bekommen. Die das noch nicht von uns gespielt haben, wollen es unbedingt spielen. Und die das gespielt haben, wir haben Hase natürlich auch mit einbezogen in die Wertung. Und der war da auch klar, der hat uns sogar, glaube ich, gedroht, ne?
Ja, ja. Der sitzt, also wir sagen ja immer, der ist im Urlaub, was natürlich Quatsch ist, weil er die ganze Zeit hier sitzt mit einer Knarre und es bedroht einfach. Und wenn die Bewertung, die wir hier aussprechen, nicht seiner entspricht, dann haben wir ein Problem.
Er ist gerade auf Toilette, deswegen.
Yes, aber dann kommen wir tatsächlich jetzt zum letzten Spiel. Ich möchte explizit erwähnen, bevor du es ankündigst, Arthur, dass wir das nicht als letztes Spiel genommen haben, weil wir sagen, es ist das Beste, sondern wir hatten ja eigentlich gar nicht großartig eine Reihenfolge gerade eben, so ein bisschen hin und her geswitcht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes, so viel kann man sagen, und auch ein groß diskutiertes. Arthur, was haben wir darin?
Wir haben das aktuellste Spiel von From Software, und zwar Elden Ring. Elden Ring ist das bis jetzt das größte Mammutprojekt von From Software, das größte Souls-like, was es überhaupt gibt, gar keine Frage. Und in Verbindung mit George R. R. Martin, der die Bücher geschrieben hat von
das Lied von Eis und Feuer.
Das Lied von Eis und Feuer, Game of Thrones, dann dementsprechend später in einer Serie zusammengefasst. Und George R. R. Martin, das wollte ich im Vorfeld sagen, er hat die Welt gebaut. Mhm. Er hat die Welt geschrieben, er hat die Charaktere quasi geschrieben, die dort drin vorkommen, wie das alles aufgebaut ist. Und du merkst sofort, es ist anders als andere Souls-Titel wie Dark Souls und keine Ahnung was, weil die Lore einfach wundervoller ist.
Sie ist auch mystischer. Mystischer und auch irgendwie mehr, sie wird schon ein bisschen mehr erklärt, auch in Elden Ring, habe ich das Gefühl, als in den Souls-Teilen davor.
Ja.
Was man auch weiß, er hat eben die Welt und die Charaktere geschrieben. From Software hat dann diese Welt kaputt gemacht. Also die haben aktiv gesagt, wir lassen das, was er jetzt geschrieben hat, mit diesen ganzen Königreichen und was es gibt und wer hat was mit wem, wir lassen das jetzt zerfallen und lassen Chaos da reinbringen. Und das war deren Job. Und das haben die gut gemacht, meiner Meinung nach. Ne?
Das ist richtig crazy, ne? Und wie es auch nicht anders ist, es geht um eine Familienfehde.
Ja.
Es ist eine Riesenfamilie und das ist der ganze Hintergrund quasi. Kommen wir zum Gameplay, und zwar, was soll man sagen, es ist die Perfektion von Dark Souls, Demon's Souls, und gar keine Frage, das ist das, was du alles in dem Game hast, mit verschiedenen Waffen, verschiedenen Builds, verschiedene Variationen der Waffen, die du alle mitnimmst, die Ashes of War, die du in normale Waffen reinpacken kannst. Du merkst sofort, du kannst die normalen Waffen so aufpowern mit Ashes of War, auch variieren, dass du niemals sagst, diese Bosswaffe oder die Bosswaffen sind grundsätzlich stärker als die normalen Waffen.
Mhm.
Niemals. Und die größte Variation der Waffen aus allen Dark Souls und Demon's Souls, ne? Und aber auch das beste Balancing hast du in diesem Spiel komplett verpackt. Und das ist das, worauf die gearbeitet haben, jahrelang.
Das stimmt.
Ja. Jede einzelne Waffe hatte sozusagen seine eigene Stance. Das war wirklich genial. Jede Waffe, die du dir in das Inventar gepackt hast, hat sich anders angefühlt, hat sich anders gespielt. Nicht jedes Schwert war einfach nur die gleiche Angriffsmechanik, sondern die haben wirklich alle anders angegriffen. Super.
Das Verrückte, und das haben wir, glaube ich, noch nicht mal angesprochen, das Spiel ist jetzt Open World. Es ist ein Open World Souls. Und das kommt mit einigen guten Sachen, aber auch, sorry, das muss ich sagen, negativen Sachen. Auf der einen Seite richtig, richtig geil, dass du diese krasse, mystische Welt hast, wo du dich verlieren kannst und so krass verlieren kannst, dass du einfach in so einem, ich glaube, den Moment hatte fast jeder von uns, du bist in so einem Aufzug irgendwo und du denkst, ah, okay, ich guck mal eben kurz rein, wo dieser Aufzug mich hinführt. Du wirst irgendwo in den Untergrund gebracht und da ist ein komplett neues Gebiet, wo du Stunden verbringen kannst. Also völlig crazy, wo du dann gefühlt auch minutenlang irgendwie runterfährst, plötzlich siehst du Sterne, dies, das, jenes und plötzlich bist du irgendwo, wo du denkst, what the fuck ist das hier alles? Diese Welt ist riesig, du hast unglaublich viel zum Erkunden, sie ist gut gefüllt, in Anführungsstrichen, da kommen wir gleich noch zu, und es funktioniert alles. Ich gebe dir hundertprozentig recht, Arthur, es ist vom Gameplay ist es Peak. Das, wo sie hingearbeitet haben, best of all, gar keine Frage. Wo ich nur das Problem sehe, ist, erstens, Open World finde ich je nachdem immer ein bisschen schwierig. Ich habe da meine Probleme mit, aber das sind persönliche Probleme. So, das ist, ja, das ist halt.
Du hast ganz schön viele davon.
Ja, nein, aber ich bin nicht mehr, ich möchte nicht mehr diese großen Open World Games. Ich kann das nicht mehr. Ich möchte lineare Erfahrungen haben. Ich kann
deinen Ansatz absolut verstehen.
Und ich verstehe jeden, der sagt, das ist gerade der heilige Gral. Zu 100%. Einfach durch die Gegend zu laufen, das alles zu machen. Hammergeil. Wo es aber wirklich kritisch wird, und das ist nicht nur mein eigener Kritikpunkt, du hast die Wiederholung der Bosse sehr, sehr viel, gerade gegen Ende des Spiels, wo du in einen dieser, ich will nicht random Dungeons sagen, die wurden ja nicht random generiert, ne? Es waren schon feste Dungeons.
Alles static, die Drops auch static.
Genau, aber das waren so viele unterschiedliche Dungeons, wo dann plötzlich, okay, der Boss von vor 12 Stunden kommt jetzt in zweifach, so. Oder der ist ein bisschen anders, hat eine andere Farbe. Das fand ich
Jein, wenn du das, ich verstehe, was du meinst, wenn du das von oben einfach nur siehst.
Ja.
Das verstehe ich absolut. Aber dann hast du eine Situation, wo du diesen Boss oder auch, sei es ein normaler Gegner, dann dich ihm stellst, nach 15 Versuchen ihn endlich besiegst und dann irgendwann an den Punkt kommst, okay, da stehen zwei davon.
Ja, safe. Ich verstehe auch Beispiel, den Ansatz, ne? Aber ich finde, es ist so, da finde ich, ist es, ich will nicht sagen lieblos, aber es hätte geiler gemacht werden können. Weißt du, was ich meine?
Es gab auf jeden Fall ein paar, das waren diese Bosse, die du ansprichst, sind eigentlich alles optionale Bosse gewesen, yeah, yeah, die sich irgendwie wiederholt haben. Davon gab es ein paar, wo man dachte, ja, jetzt muss ich schon wieder gegen den fighten. Dann gab es auch immer einen Boss, der gleich aussah, aber immer wieder eine andere Mechanik hatte.
Ja.
Diese Kreise, wo man den beschwört hat.
Ja, diese Ritter da oder was auch immer. Ne?
Genau, dieser Ritter, der hatte immer, einmal war das irgendwie, hatte er Magie, einmal hatte er so ein Schwert, einmal hatte er, weiß nicht, Arthur, weißt du, wen ich meine?
Nee, gerade nicht. Mir fällt nur der eine ein, der mit dem ein Schwert, was er schmeißen kann quasi, das sich dreht. Aber der ist es ja nicht, ne? Nein, der ist es nicht.
Ja, das waren diese Kreise in der Welt einfach irgendwo.
Ah nee, das waren doch immer verschiedene Bosse.
Dann musstest du in die Mitte rein, konntest quasi diesen aktivieren, diesen Bosskampf, diese Area.
Aber das waren immer verschiedene Bosse. Also
doch, das ist recht, das waren immer verschiedene.
Aber waren das nicht immer dieser Ritter?
Nee. Nein, das waren verschiedene. Das war einmal im ersten Gebiet, war das dieser Bloodhound-Dings, wo du das gekurvte Schwert gekommen hast, das auch hieß irgendwas mit Bloodhound. Dann war das in einem anderen Kreis, war das ein Crucible Knight. In einem anderen Kreis war das irgendwie so ein.
Der Crucible Knight war ein
Drecksack. Der war ein Drecksack auf jeden Fall. Dann im anderen war das diese Riesen, die mit Void arbeiten.
Arbeiten.
Könnt ihr euch an die Godskin-Bosse erinnern?
Oh yeah. Oh. Besonders die ersten im Lava-Gebiet, oder die im Lava-Gebiet, das waren ja zwei Bosse, die zwei Godskins, der dicke und der dünne.
Ja.
Oh, die haben mein Leben genommen.
Ja.
Ey, Leute, ich will, das, was ich bemängel, ist für mich persönlich. Ich spreche dem Spiel definitiv nicht diesen fast schon Gott-Status ab. Es ist ein Hammer-Spiel. Und es ist eigentlich das beste Souls. Kann ich absolut hinnehmen und akzeptieren. Aber ich finde, manchmal ist es so.
Ja, wo du sagst, dass dich dieses Open World nicht so anspricht.
Ja.
Ich finde, dass bei Elden Ring, die Open World zwar, also du hast immer ein großes offenes Areal gehabt, aber wenn du dann bist du irgendwie durch ein Tor gegangen und hast trotzdem einen komplett getrennten Abschnitt gehabt, der irgendwie doch lineal war wieder.
Ja,
wo dann am Ende dieses Areals dann auch wieder ein optionaler Boss oder zwei Bosse oder so kam und dann bist du, wenn du durch dieses Areal durch warst, bist du wieder in der Open World angekommen.
Ja,
und konntest wieder zum nächsten Areal.
Du wurdest jedes Mal rewarded. Du bist in keines der Gebiete gegangen, was André gerade beschrieben hat, und bist dann mit leeren Händen rausgegangen. Es gab überall Reward, das ist es ja. Sei es in Form von einer Waffe, einem Spell oder sonstiges.
Safe.
mit Geheimnissen da drin auch noch verbunden, dass du vielleicht bestimmte Items, so wie die Steinschlüssel-Schwerter brauchst, um da in irgendeiner Weise weiterzukommen oder einen optionalen Pfad. Das erste Mal, das durchzuspielen, alles zu erkunden, jedes optionale Ding mitzunehmen, ist wir reden immer vom Gothic-Gefühl. Und genau das hatte ich da definitiv. Mhm. Du bist reingegangen, du weißt nicht, was dich erwartet hat. Teilweise wurde es leider kaputt gemacht, wenn du zu OP für Gebiete warst.
Ja, ja. Dann das ist ein Problem von Open World einfach. Du hast nur zwei Ansätze. Entweder hast du feste Mob-Level oder du hast mit skalierende Level.
Absolut schwierig zu balancen, genau. 100%ig.
Das war vielleicht auch ein Aspekt davon, war auch vielleicht, man hat ja im ersten Gebiet angefangen, wo dann die anderen Gebiete drumherum aufgebaut haben. Wenn man im ersten Gebiet aber schon raus war und dann weitergemacht hat und vielleicht in das erste Gebiet wieder zurückgekommen ist, war das erste Gebiet natürlich wesentlich einfacher als vorher.
Ist vorbei.
Weil man hatte einfach so viel zu tun, dass man da nochmal vielleicht was erforschen wollte und dann war man natürlich zu OP für dieses Gebiet sozusagen.
Aber gleichzeitig auch geil, ne, wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin gerade aber richtig OP. Vielleicht ist das Gebiet für mich jetzt gerade nicht mehr so spannend, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl von, ich werde stärker. Das finde ich super.
Und das wollte ich definitiv ansprechen. Du hast ja bei Souls-Spielen keine Schwierigkeitseinstufung, ne? Also kannst du nicht auswählen, wie schwierig das Spiel ist oder leicht. Hast du noch nie. Und das hast du bei den anderen Teilen auch immer gemerkt. Bei Elden Ring würde ich behaupten, dass du dir deine Schwierigkeit selber wählst.
Ja.
Du hast quasi eine Schwierigkeitsgrad-Einstellung, die du selber wählst, in Form von diesen Geisteraschen zum Beispiel. Du kannst die Mimic Ash benutzen und damit ist jeder Bossfight ziemlich easy. Du musst quasi nur draufkloppen, ein bisschen Agro verteilen und fertig.
Du kannst ja teilweise sogar, gibt es so diese Geister vor einem Bossgebiet, die du teilweise je nach bestimmten Kriterien beschwören kannst. Das auch, das ist Multiplayer, aber ich meine so NPC-Spieler.
Ja,
gibt es ja auch teilweise.
Ja, ja.
Dann kannst du on top deine Ashes beschwören, wie zum Beispiel diesen Riesententakel, was auch immer, absolutes OP-Teil oder später noch Mimic von dir. Ne?
Also Mimic ist am stärksten.
Du kannst dir das super, super leicht machen und oder halt schwer. Und ich finde, das ist aber ein guter Ansatz. Weil die Zugänglichkeit von Spielen ist immer gut, wenn du das erweiterst. Nur weil jetzt jemand sagt, er beschwört sich jetzt einen Geist und nimmt den PC zu Hilfe und sowas und legt den Boss, zu sagen, du spielst das Spiel nicht richtig, finde ich quatschig. Gleichzeitig, natürlich ist es ein gewisser Status oder wenn du sagst, du möchtest es so hart wie möglich haben und diese Erfahrung haben, soll dir das nicht abgesprochen werden. Feier ist und das ist geil und ich finde es ja auch cool. Aber wenn du an einen Punkt kommst, wo du sagst, ah, okay, jetzt würde ich das Spiel aber abbrechen, ist es gut, wenn du die Option hast zu sagen, ich cheese mich hier gerade durch. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Du kannst es in beide Richtungen immer verändern. Ne?
Ja.
Sei es, du kannst es schwieriger machen oder leichter machen, wie du es präferierst. Und das ist ja das erste Mal, alles zu erkunden, ist ein geiles Gefühl.
Ja.
Aber wenn du, noch nicht mal NG Plus musst du ja noch nicht mal machen, sondern du hast ja auch die Option, dann wieder von vorne anzufangen. Und dann willst du natürlich nicht alles wieder machen.
Mhm.
Und das fand ich das Geile, dass du dann wirklich konzentriert durch die Spielwelt läufst, dir dein Bild zusammenbaust, da kriege ich das Schwert, da kriege ich die Teile her und alles Mögliche. Genauso habe ich das zum Beispiel auch gemacht, als das DLC rausgekommen ist. Reden wir auch mal vom DLC, das größte und bestbewerteste DLC, was es jemals gab, ganz klar.
Ja.
Gerüchte gingen rum, dass das DLC vielleicht Game of the Year 2024 werden sollte.
Das wäre so mies, ey.
Das würde das ganze System zusammen crashen.
Es wäre verdient, wenn man es als Spiel sieht, aber als DLC oder man darf es nicht als eigenes Spiel sehen.
Gar keine Frage. Es ist ein DLC.
Es ist auf einem sehr hohen Niveau und sehr, sehr geil, aber zu sagen, das Spiel oder das DLC gewinnt Game of the Year, ist eine andere Diskussion.
Das funktioniert nicht. Aber damit unterstreicht man die Relevanz dieses DLCs. Wenn das 30, 35, 40 Euro oder sowas hat das gekostet, schon horrender Preis für ein DLC.
Ja.
Nichtsdestotrotz, du weißt genau, dass du was geliefert bekommst. Und das DLC hat völlig abgesahnt.
Ich habe leider das DLC noch nicht spielen können. Das ist steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Da muss ich mich auch heilen lassen.
Ja, aber es gibt so geile Gebiete auch in dem Spiel, muss man ja auch sagen. Ich erinnere mich an diesen, ich weiß nicht, ob es war, glaube ich, ein Dorf, wo auch irgendwo so ein Auge auf dich guckt und du kriegst die ganze Zeit Frenzy. Ja. Wahnsinn, ne? Und wenn das voll ist, bist du halt tot und du musst durch dieses Dorf kommen, das ist gefüllt von irgendwelchen völlig wahnsinnigen Mobs, die dir hinterherlaufen. Du musst aufpassen, jeden Schritt, den du machst. Das ist richtig, richtig
jedes, geile jedes Gebiet. Alles Mögliche hat eine Theme, was sich durchgezogen hat in Form von den Gegnern, den Bossen und alles Mögliche. Und das ist wirklich unglaublich, dass man sowas in so eine riesige Welt mit so viel Variation in so einer kurzen Zeit hinbekommt. Wirklich Respekt. Und bis jetzt, meiner Meinung nach, wenige würden mir da widersprechen. Es ist das beste Souls-like, was jemals gemacht wurde. Und ich befürchte, es bleibt sehr lange so.
Bis From Software wahrscheinlich ein neues macht. Das muss man einfach so sagen. Da kann man auch ganz kurz ansprechen, das Thema, sind jetzt From Software-Spiele die besten Souls oder gibt es wirklich andere Hersteller, die es gut gemacht haben? Wie ist so allgemein eure Sicht auf dieses Thema?
Ich finde, dadurch, dass From Software einfach die Erfahrung aus all den vorherigen Souls-Titeln hat und man spürt einfach in Elden Ring die Erfahrung. Man spürt das, dass die alles, was die vorher gemacht haben, alles, was die gut gemacht haben, ist alles in dieses Spiel eingeflossen. Und es gibt fast keinen Negativpunkt, den man nennen kann. Es funktioniert einfach. Die Spielmechanik funktioniert, die Welt sieht wunderschön aus, die Bosse haben verschiedene Patterns, die. Und es baut einfach, also die ganze Erfahrung, die vorher hatten, spürt man in diesem Spiel.
Die Variation der Bosse und alles Mögliche. Ja, man hat ein Reittier, ich bitte euch.
Und durch diese Erfahrung, wie du schon sagst, ob From Software jetzt die besten Souls-Titel macht, ja, ich finde, dadurch, die haben halt die meiste Erfahrung. Und das spürt man in deren Spielen auch.
Mhm.
Und da reden wir ganz klar, das ist das richtige AAA.
Ja.
Das ist das richtige AAA. Und zwar, das Spiel ist genial, es ist super, es ist krass, es ist das Beste, was es jemals gibt. Ne? Im Souls-like Elden Ring, meiner Meinung nach. Dann hast du aber die Variation in Form von Lies of P, Nioh und keine Ahnung was. Die ist nicht, also schlechter machen definitiv in der Relation, aber nicht schlecht sind.
Mhm.
Es sind halt einfach andere Spiele. Und zwar in Form von günstigeres Budget, nicht so viel Erfahrung. Es ist aber nicht abzusprechen. Aber dieses Größenverhältnis und dieses Leistungs- und Qualitätsverhältnis ist genau richtig bei Souls-like-Titeln, würde ich behaupten, anstatt bei anderen Titeln.
Mhm. Ja.
Wenn du das perfekte Souls-like-Spiel möchtest, dann kommst du eigentlich um Elden Ring nicht drumherum.
Never.
Da kann man eigentlich, wenn man das perfekte Souls spielen möchte, dann kann man damit nichts falsch machen.
Hundertprozentig. B? Nein, Quatsch. Natürlich eine Double-S-Bewertung. Also, wenn man. hey, zieh das nicht ins Lächerliche. Wenn man unter einem S gibt, kann man das nicht vertreten, unserer Meinung nach. Und deswegen ganz klar Game of the Souls-like.
Game of the Souls-like stark. Ja, ist tatsächlich so. Ne? Man kann es nicht absprechen. Es ist nun mal der beste Vertreter in seinem Ding. From Software hat gezeigt, wer der Papa ist. Ja, ist einfach so. Die haben es geschafft, sich die Essenz zu bewahren und das weiterzumachen. Es gab schon oft Genres oder Spiele, die es gut gemacht haben und irgendwann mal in den Nachfolgetiteln plötzlich sich so ein bisschen verloren haben. Wir haben es jetzt erst gesehen, so ein bisschen mit den RPGs. Ja, Final Fantasy hat sich minimal verloren, würde ich behaupten, abgesehen von jetzt 7 und Remake und bla, welche fantastisch sind. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel 16 sehen und 15 und so weiter, ist es nicht mehr wirklich die Essenz, die wir früher mal bei Final Fantasy hatten. Ja. Claire Obscure ist da reingedriftet als Double-A-Entwickler, wenn man so will, ne? Gar nicht mal das krasse Budget und hat einfach alles abgeräumt. So easy kann man das immer gar nicht sehen. Umso cooler natürlich, dass From Software sich das alles behält und man ist gespannt auf alles, was sie machen.
Es wird schwierig, das zu toppen. Wir haben ja die Ankündigung von Nintendo dann dementsprechend, dass FromSoft das nächste Game exklusiv auf Nintendo Switch 2 rausbringt und dieser ähnliche Bloodborne-Titel, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf.
The Dusk Bloods.
Und ich hoffe nicht, dass wir mit Elden Ring jetzt unsere FromSoft-Peak erreicht haben und deshalb jetzt nur noch wir uns zufrieden geben müssen mit Ableger-Schrott-Titeln von denen in dem Sinne. Das befürchte ich langsam so ein bisschen, weil es ist schwierig, sich vorzustellen, dass es irgendwas noch krasseres geben könnte. Und, ja, und
in die Erwartungen Zeit. Sind irgendwie nicht so hoch an Nintendo und From Software für einen Nintendo-Titel.
Diese Kooperation ist, weiß ich nicht.
Die Frage ist ja auch, wie du sagst, was kann man sich vorstellen? Was willst du jetzt mehr machen? Du kannst diese Welt noch größer machen. Will man das unbedingt? Also ich persönlich sage da direkt nein, ich brauche es nicht. Ne?
Es geht nicht immer größer und schneller und
keine Aber das Ahnung, ist das, was gemacht wird. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist es ja. Diese Qualitätsunterschiede muss man erkennen. Es ging jetzt, wann ist Final Fantasy X rausgekommen? Vor über
2001, 2002, irgendwie so.
Ja, mindestens 20 Jahre, sagen wir mal so. Yeah. Wir haben 20 Jahre auf einen Titel gewartet von Square Enix hauptsächlich, wo es wieder in rundenbasiertes Gameplay geht und wir das richtig feiern, dass das Spiel das Nonplusultra-Spiel sein wird.
Yeah.
Über 20 Jahre hatten wir den Gedanken, okay, wir müssen uns mit etwas anderem zufrieden geben. Persona ist super, ja klar, aber nicht das Nonplusultra.
Nicht so, das, ne?
So, und jetzt hat Clay Obscur gezeigt, es geht. Also ich würde behaupten, möglich ist alles, man muss nur kreativ sein.
Das auf jeden Fall.
Wie viele sagen, die solche Spiele machen, man muss das Spiel machen, das, was man selber zocken will.
Ja, wir werden sehen, wo es hingeht. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen die Souls-Spiele bequatscht. Ich gehe zufrieden aus dem Gespräch raus, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben da eigentlich ein ganz gutes Bild gezeichnet, was uns zumindest angeht.
Mich juckt das auch schon in den Fingern. André, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, da als Guest hier mitzumachen.
Absolut. Ich freue mich, dass ich dabei sein konnte und auch mal, sonst muss ich euch immer nur zuhören und denke mir so, ja, ich kann ja gar nicht reinreden. Und
das stört dich ganz schön. Ne?
Manchmal.
Boah, Hartu, du laberst doch absolute Scheiße. Das ich immer.
Ja, wir bedanken uns auch, dass du da warst und hoffen, dass wir dich definitiv wiedersehen in weiteren Special-Folgen.
Sehr, sehr gerne.
Und dann würde ich mich einmal verabschieden und bedanken an Enrico. Johnny.
Enrico. Vielen Dank, Arthur.
Ich dachte, du machst jetzt einfach Enrico nach.
Ja, das hat ein bisschen gedauert. Dann habe ich gehofft, dass du den Hase-Gag nochmal machen willst.
Ja, das ist kein Problem. Johnny, ein herzliches Dank.
Dankeschön.
Und ganz besonders an André.
Vielen Dank.
Danke dir, Arthur, für die Mod.
Gerne, gerne. Somit verabschieden wir uns. Und immer wieder der Hinweis, wenn was ist, wenn ihr uns helfen wollt, folgt uns bitte auf Spotify, Facebook und Instagram, überall, wo ihr uns findet. Und über einen Obelisken der Peiniger würden wir uns auch sehr gerne freuen. In Form von einer Steady-Subscription. Ansonsten schaut rein, haut rein und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.